Römer 7, Vers 14 bis 20. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich tun will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt.
Ganz schön wirr, wenn man das erste Mal liest, oder? Ich finde, wenn man diesen Text anschaut, dann ist es leicht, bei diesem Text an das Phänomen Sucht zu denken. Wir tun etwas, obwohl wir wissen, dass es nicht gut ist. Wir kämpfen mit aller Kraft dagegen an und dennoch fallen wir immer wieder zurück hinein in dieses Loch. Wir sind gebunden dadurch, wir sind ja beherrscht davon. Und wir befinden uns in so einem Kreislauf, in den wir immer wieder kommen und aus dem wir aus eigener Kraft nicht zu entkommen versuchen können. Das Phänomen Sucht kann uns gut helfen zu verstehen und zu beschreiben, wie Sünde funktioniert in unserem Leben. Lass uns als allererster Schritt mal uns die Frage stellen, was denn Sucht überhaupt ist, um es dann übertragen zu können auf Sünde. Vielleicht ist Sucht ganz verkürzt, wenn man die Sehnsucht nach dem, die Suche, die verzweifelte Suche nach Glück, die Sehnsucht nach dem Kick, der Wunsch, lebendig zu sein, vielleicht getrieben von dem Wunsch, ja, dem Schmerz aus unserem eigenen Leben zu entrinnen, der Angst zu entkommen, vielleicht einfach mal wieder durchschlafen zu können, runterzukommen und wegzukommen von dieser unerträglichen Anspannung. Manchmal ist es der Wunsch, sich lebendig zu fühlen, sich überhaupt zu spüren. Aus dem ganzen Grauen einerlei des Lebens einzutauchen in ein buntes, frisches Leben. Lebendigen Strom der Wirklichkeit und Unwirklichkeit. Das mag manchmal passieren, vielleicht in finsteren Gassen mit bestimmten Substanzen. Das mag aber auch passieren in der Shopping Mall. Oder alleine zu Hause vor dem Bildschirm. Es gibt viele Wege, wo das Maß verloren gehen kann. Sucht, das ist ein Weltverhältnis der Maßlosigkeit, der uns in diesen Kreislauf bringt, aus dem wir aus eigener Kraft nicht mehr entkommen können. Am Beispiel der Fantasy-Geschichte Herr der Ringe möchte ich euch ein bisschen nahelegen und erklären, was denn Sucht ist und was es mit uns Menschen machen kann. Im Zentrum dieser Saga steht ein Ring, der Ring der Macht. Und dieser Ring ist ein einzigartiger Gegenstand. Er glänzt, er ist bezaubernd und er ist ein großes Versprechen auf Leben, auf langes Leben. Und darum verfallen ihre Besitzer ja ihm schon fast wie einer unwiderstehlichen Droge. Eines Tages wird er vom Fischer Dergol, dem Hobbit, gefunden, einer menschenähnlichen, kleinwüchsigen Lebensform. Nun entfaltet dieser Ring die bezaubernde wie tückische Macht. Dergols Freund Smeargold möchte diesen Ring auch sehen, mal anfassen und ihn schließlich auch behalten. Es kommt zu einem Gerangel und was zunehmend ernster wird und schließlich tötet Smeargold seinen Freund und nimmt den Ring an sich. 500 Jahre lang behält er diesen Ring, ja, hütet ihn, beschützt ihn, bewahrt ihn als sein Eigentum, sein Schatz. Was macht dieser Ring mit Smeargold? Ja, nun zum einen wird er wahnsinnig alt, ja, was der Ring ja auch versprochen hat. Aber der Ring gibt nicht nur, er nimmt auch, ja, er saugt fast schon alles andere an Interesse aus seinem Besitzer heraus. Und er lässt ihn mehr und mehr zu einer anderen Person werden, zu Gollum. Für Gollum ist der Ring wie ein einziger Trip. Sucht fängt an meistens mit einem Bindungsverhalten. Sucht ist wie eine Bindung, die mehr und mehr das gesamte Leben in Beschlag nimmt. Der ganze Rest des Lebens schrumpft zusammen. Der Ring macht glücklich, aber der Glück dieser Bindung hat ungeheure Nebenkosten. Es kostet zuallererst mal Zeit. Immer und immer und immer mehr davon. Es kostet schließlich Beziehungen. Sie werden erst nachrangig, dann gleichgültig. Gollum spürt diese Kosten gar nicht mehr, weil alles in seinem Kopf schon so auf diese Bindung konzentriert ist, auf diesen Sog der Bindung zu diesem Ring, zu seinem Schatz. Er zieht sich zurück in seine Höhle ganz alleine. Er schließt die Außenwelt aus seinem Leben. Denn da draußen ist nun nichts mehr, was konkurrenzfähig wäre mit seinem Schatz. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, die Bücher gelesen habt. Es ist oft, dass man diesen einen Satz, mein Schatz, dieses gehauchte Bekenntnis, dieses Bindungsbekenntnis zu diesem Ring, dass das im Kopf geblieben ist. Nichts anderes kommt dagegen an. Bei Sucht ist es auch so. Im Maße, wie wir zu unserem Suchtmittel Kontakt haben, ist alles gut. Ja, oder man könnte sagen, die Süchtigen, die Betroffenen leiden nicht. Doch trennt man Gollum von seinem Schatz, dann sieht man auch in diesem Film, wie unfassbar schmerzhaft das zu sein scheint und wie alles daran gesetzt wird, zurück in diese Bindung, in diese krankhafte Bindung zu kommen. Das Neue Testament gebraucht diese Sucht als Vergleich mit Sünde. Es ist ein ähnliches Prinzip. Sünde betrügt uns, sie gaukelt uns Glücksmomente vor, die doch unsere innerliche Sehnsucht, unser Verlangen nicht stillen können. Sie verstricken uns immer mehr in Selbstbetrug, sie rauben unsere innere und äußere Wahrhaftigkeit, sie greifen unsere Selbstachtung an und das innere Gefühl von Würde. Wenn man sich diesen Film Herr der Ringe anguckt, dann kann man wie in einer Zeitraffer beobachten, wie aus diesem kleinen, ja fast schon ulkig wirkenden Hobbit durch den Ring und seine Sucht und sein krankhaftes Verhalten zu diesem Ring diese gar schreckenswerte Kreatur Gollum umgewandelt wird. Sie saugt uns ein, es macht uns unfrei und wir kommen alleine nicht mehr raus. So beschreibt die Bibel auch Sünde. Ähnlich beschreibt es die Bibel zum Beispiel in der Paradieserzählung. Gott setzt den Menschen in einen prächtigen Garten. Man könnte sagen, das Auenland der Hobbits. Es ist alles da, was sie brauchen. Grüne, saftige Wiesen. Doch da ist was in der Mitte des Gartens. Zwei Bäume. Dietrich Bonhoeffer klärt diese beiden Bäume in der Mitte des Gartens folgendermaßen. Die Bäume in der Mitte des Gartens stehen dafür, dass die Mitte und der Ursprung des menschlichen Lebens unverfügbar sind. Gott setzt den Menschen damit eine Grenze, aber keine einengende, die ihn beschneidet. Diese entscheidende Grenze besteht darin, dass der Mensch selbst nicht der Mittelpunkt von allem ist und sich nicht dafür halten soll. Gott allein gehört dieser Mittelpunkt, so wie er in Wahrheit ja auch dieser Mittelpunkt ist. Aus ihm kommt das Leben und die Menschen dürfen das Leben als Geschenke annehmen. Damit ist große Freiheit verbunden, schreibt er. Wir lesen in der Bibel, von allen Bäumen im Garten darfst du essen. Doch es ist keine grenzenlose Freiheit. Diese geschöpfliche Freiheit, diese geschenkte Freiheit, ist eine endliche Freiheit, weil wir die Nehmenden sind und Gott der Gebende ist. Gott ist die Mitte. Dass die Menschen also diese Grenze, dieses Verbot übertreten haben, ist nicht nur eine Gehorsamsverletzung, schreibt Bonhoeffer. Es geht ihm ums Ganze. Die Mitte ist betreten, die Grenze ist überschritten. Nun steht der Mensch in der Mitte. Nun ist er grenzenlos. Nun muss der Mensch aus eigener Kraft plötzlich sein eigener Gott sein, aus eigener Kraft die eigenen Sehnsüchte, den Durst nach Leben stillen. Und das endet in einer Maßlosigkeit, die nie befriedigend wird. Wie bei einer Sucht, bei einem Suchtmittel. Der Mensch ist gefangen in diesem maßlosen, in dieser maßlosen Habgier, in der immer mehr Leben suchen und doch nie erreichen. Das, schreibt Bonhoeffer, ist der Wurzelgrund der menschlichen Süchte, dass wir uns nach Leben, nach echtem Leben sehnen und wir mit allen Mitteln, was uns zur Verfügung steht, versuchen, diesen Durst zu stillen und dann in die Falle tappen durch unsere Sehnsucht, uns an Dinge binden, die doch unsere Sehnsucht nicht stillen können. Ja, erhofft haben sich die Menschen in diesem Garten etwas von diesen Früchten. Sie waren so verlockend, sie sahen so gut aus. Sie haben sie in den Bann gezogen, ja, wie bei dem Ring und Smergol. Doch die Sünde hat sie betrogen, die Sünde hat ihnen was vorgegaukelt. Das Mittel mag die Sehnsucht nicht zu stillen. Und dennoch hält die Sünde uns in diesem Klammergriff, in diesem Teufelskreislauf gefangen. Wenn wir zurück in die Geschichte von Herr der Ringe gucken, dann haben wir das Gefühl, dass Gollum zwischenzeitlich Fortschritte macht, dass sein altes Ich wieder zum Vorschein kommt. Auf der Suche nach seinem verlorenen Schatz stößt er auf Frodo und Sam, zwei weitere Hobbits, die den Ring im Gepäck haben und verzweifelt versuchen, das Moor zu durchqueren, um an den Schicksalsberg zu gelangen. Und diese drei bilden eine Zweckgemeinschaft. Doch innerlich merken wir, dass in Gollum ja fast schon irgendwie so eine schizophrene, ja, so ein schizophrenes Gerangel passiert zwischen seinem süchtigen Ich und seinem alten Ich. Es gibt eine Szene, da passiert so eine Art Selbstgespräch zwischen Gollum und Smergol. Und Gollum, der suchtbefallene Gestalt, sagt: Wir wollen ihn, wir brauchen ihn, wir müssen ihn haben, den Schatz. Sie haben uns den Schatz gestohlen, garstige kleine Hobbits, böse, tückisch, falsch. Und verzweifelt widerspricht Smergol: Das gelte nicht für Frodo, seinen Herrn, seinen Freund. Doch Gollum geht weiter: Du hast keine Freunde, niemand mag dich. Nun wird es immer schwerer für Smergol, diesem Gegner irgendwas entgegenzusetzen. Er sagt: Du bist ein Lügner, du bist ein Dieb und Mörder. Stimmt. Aber dennoch ist Smergol am Ende Gollum unterlegen. Er fängt an, sich die Ohren zuzuhalten, versucht auszuschließen diese innere Stimme, die ihm sagt, wir müssen diesen Schatz zurückzuerobern, wir brauchen diesen Ring. Aber innerlich ist er längst überwältigt von seiner Sucht, von seiner krankhaften Bindung zu diesem Ring. Diesen innerlichen Kampf und dieses doch dennoch trotz Kampf dem Erlegensein haben wir auch in diesem Text ganz am Anfang von Paulus gesehen. Wir versuchen, da rauszukommen aus eigener Kraft. Wir kämpfen dagegen an mit allem, was wir haben. Mit letzter Kraft, und dennoch sind wir der Sünde erlegen. Was also tun? In der Vergangenheit, gerade auch in Gemeinden, sind wir mit Sünde umgegangen, gegen Sünde vorgegangen, mit aller Härte. Wir verurteilten falsches Verhalten aufs Schärfste. Wir ermahnten uns gegenseitig. Wir drohten uns sogar gegenseitig an mit Konsequenzen, ja, mit Ausschluss aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft. Da wurden Bibelverse ja als Belege und Waffen benutzt. Doch die Bibel sagt, das Gesetz ist zum Leben gegeben. Steht in Römer 7, Vers 10. Es ist der Gebrauch vom Gesetz, was das Gesetz Gottes entweder heilsam oder zerstörerisch macht. Stellt das Gesetz Gott als den Fordernden und Strafenden dar und macht Gläubige zu Klägern und Richtern, dann wird das Gesetz Gottes nicht nur ohnmächtig, sondern in seiner Wirkung unheilvoll. Und wir merken, wenn wir diesen Text lesen, den wir am Anfang gehört haben, dass dieses innerliche Verdammen, dieses gegenseitige Verurteilen und Verdammen ja sowieso nichts bringt. Wenn wir Sünde verstehen, wie es in Römer 7 in diesem Text vom Anfang der Predigt steht, dann ist dieses Sündenbekämpfen mit aller Härte, als würden wir einem Suchtkranken sagen, ja lass es doch einfach. Ja reiß dich jetzt mal doch mal zusammen, hab dein Leben doch mal im Griff. Aber wer schon mal mit einem Suchtkranken begegnet ist oder mit Suchtkranken gearbeitet hat, oder wenn wir logisch nachdenken, dann merken wir, an dieser Stelle kommen wir nicht weiter. Wir kriegen Sucht oder Sünde nicht mit moralischen Kategorien von Schuld und Versagen, mit Strafen, mit Ausschluss, mit Härte in den Griff. Was ist also die Alternative? Die Bibel wäre nicht die Bibel, wenn sie an dieser Stelle aufhören würde. Jesus sagt an einer Stelle, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Gottes Antwort auf unsere Sünde ist nicht Härte, sondern ist Jesus. Jesus ist die Antwort. Jesus macht uns frei. In Johannes 8, Vers 36 lesen wir, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. In dieser Freiheit sah Paulus das Ziel aller Erlösung. Er schreibt, zur Freiheit hat euch uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft auferlegen. Ja, darin sieht Paulus das Ziel der ganzen Schöpfung. Auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft und der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Jesus selbst beschreibt sich einmal als Arzt, der gekommen ist für die Kranken. Nicht für die Gesunden, für die Kranken. Auch für die Suchtkranken, auch für uns mit unseren Krankheiten und Gebrechen, ob körperlich oder innerlich. Und er bekämpft nicht nur die Symptome der Sünde, sondern er will mit uns an die Wurzel des Problems, unseren unstillbaren Durst nach Leben. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Die Strategie von Jesus ist nicht Härte, nicht ein, du musst noch mehr arbeiten, dich noch mehr bemühen, du musst es einfach besser machen als vorher. Jesus' Strategie gegen Sünde ist uns zu beschenken. Uns anzunehmen als seine Kinder und uns Leben in Fülle zu geben, damit wir rauskommen aus diesem Teufelskreislauf, damit unsere Sehnsucht gestillt wird, damit wir zurückkommen können zu dieser Mitte, wie im Garten Eden in dieser Geschichte. Zurück zu dem Gott in der Mitte, der uns Leben schenkt, dass wir als Geschöpfe dieses Leben in Fülle annehmen dürfen. Klingt gut, oder? Also wie kommen wir dahin? Bei den anonymen Alkoholikern gibt es mehrere Schritte in der Bearbeitung der Sucht und ich persönlich finde einige Schritte sehr passend und finde sie auch in der Bibel wieder, wie wir mit Sünde umgehen können, ganz konkret in unserem Leben. Der erste Schritt dort in der Bearbeitung von Sucht heißt, zuzugeben, dass ich es nicht mehr im Griff habe und dass es mein Leben einschränkt. Was hast du in deinem Leben nicht im Griff? Was hat dich im Griff? Wo bist du maßlos? Nicht alle von uns sind suchtkrank, aber es lohnt sich trotzdem, sich mal die Frage zu stellen, gibt es vielleicht doch unsichtbare Fesseln in meinem Leben? Dinge, die mich binden, die ich vielleicht für normal halte, an die ich mich gewöhnt habe, die ich gar nicht mehr bemerke, aber die doch irgendwie wie so Fesseln um meine Füße sind. Die mich so sehr gefangen halten, dass ich ja vielleicht diese Fesseln sogar als etwas halte, was mir Halt gibt. Wo bin ich unfrei? Wo bin ich maßlos? Vielleicht ist es Die Gebundenheit in meiner Beziehung zu meinem Körper, an ein schräges Selbstbild. Vielleicht sind es Verhaltensweisen, die ich seit Jahren versuche abzulegen und es doch nie ganz schaffe. Vielleicht bin ich gebunden an gesellschaftliche Vorstellungen, wie ich zu sein habe. An Dinge, die mir Leute gesagt haben vor Jahrzehnten, wie ich zu sein habe, die mich bis heute irgendwie unfrei machen, gefangen halten, binden. Vielleicht ist es meine Bildschirmnutzungszeit, mein Umgang mit Medien, der fast schon suchtmäßige Ausmaße angenommen hat. Vielleicht ist es eine ungesunde Abhängigkeit in Beziehungen, in Freundschaften, in Partnerschaften. Wenn wir das begreifen, wenn wir begreifen, was wir nicht mehr im Griff haben in unserem Leben, wenn wir das bekennen, dann wird unser Leben offen für Erlösung. Und wir dürfen diese Dinge bei Jesus am Kreuz ablegen und eintauschen gegen dieses Leben in Fülle, was er uns versprochen hat. Und wir dürfen dadurch diesen Neuanfang erleben. Zum ersten Mal oder auch immer wieder neu. Und nicht nur das. Ein weiterer Punkt bei den anonymen Alkoholikern ist Mitteilung und Selbstoffenbarung. Den Weg nicht alleine zu gehen, hilft. Und auch das ist ein biblisches Prinzip. Wer seine Wunden zeigt, heißt es, wird geheilt. Nicht schon der, der weiß, dass er verwundet ist, sondern der, der die Wunden zeigt und sie mit anderen teilt. Wir dürfen als Gemeinde unsere Wunden gegenseitig teilen, unsere Fehler bekennen, unsere Gebundenheit gemeinsam bearbeiten. Und wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott durch den Heiligen Geist bei uns ist und uns dabei hilft. Und der dritte Punkt, Verantwortung. Bei den anonymen Alkoholikern heißt es ist mein Leben und dafür übernehme ich Verantwortung. Und ich spüre, Verantwortung übernehmen macht mich frei. Verantwortung übernehmen, vielleicht macht es in eurem Kopf jetzt so einen kleinen, oder es wirkt es wie so ein kleiner Widerspruch. Am Anfang habe ich gesagt, wir können gar nichts tun aus eigener Kraft und jetzt spreche ich von Eigenverantwortung. Was meine ich damit? Bei aller Gemeinschaft in Gemeinden und sich gegenseitiges Umsorgen und dann neigen wir manchmal dazu, dass wir Menschen die Eigenverantwortung in ihrem Leben ja nehmen. Vielleicht, obwohl wir es gut meinen, aus Sorge, weil wir schützen wollen. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Er traut ihnen Eigenverantwortung und Freiheit in ihrem Leben zu. Es ist ihr Leben, es sind ihre Entscheidungen. Klar, er unterstützt, er berät, er fängt auf. Aber Gott wünscht sich mündige, freie Kinder. Wir müssen aufhören als Gemeinde, uns immer das rauszunehmen, dem anderen zu sagen, nee, das darfst du nicht so machen, nein, das ist ganz böse. Na, wenn du das passiert, wir dürfen einander Ratschläge geben, aber im Endeffekt ist es sein Leben, seine Verantwortung, seine Entscheidung und wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus mit demjenigen ist. Das kann uns frei machen und es macht unseren Gegenüber frei. Lass uns ja ganz kritisch uns selber mal hinterfragen, wo wir vielleicht unserem Gegenüber, unseren Freunden, vielleicht unseren Kindern die Eigenverantwortung nehmen, weil wir es gut mit ihnen meinen, aber das ist manchmal nicht ganz hilfreich. In 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Heilige Geist überwältigt nicht, er befreit. Er führt nicht in Abhängigkeit, sondern hinaus. Er ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, heißt es in 2. Timotheus 1. Und jede Frömmigkeit, die Menschen schwächt, gedankenlos macht oder von anderen abhängig macht, ist laut diesem Vers im tiefsten Sinne geistlos. Also lasst uns daran arbeiten, und danach streben, dass wir Menschen nicht schwächen, sondern stärken in ihren Entscheidungen, in ihrer Selbstbestimmtheit. Sie nicht gedankenlos machen, sondern sie zum Nachforschen, zum Fragen, zum, und da gehört auch Zweifeln dazu, animieren. Weil wir ihnen zutrauen, dass sie selbst Dinge begreifen können, Dinge entdecken können, Jesus entdecken können. Und lasst uns nicht Menschen an uns binden, weil wir uns dadurch in Sicherheit wiegen oder den anderen in Sicherheit wiegen, sondern lasst uns ihnen helfen, aus Gebundenheit herauszukommen. Dann sind wir geistgeführt und dann erleben wir diese Freiheit des Geistes, von dem hier in 2. Korinther die Rede ist. Ich könnte jetzt ganz viele Beispiele machen. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Beispiele bringe. Ihr könnt einsetzen, was ihr wollt, aber einige Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe, ist zum Beispiel, wie gehen wir damit um oder wie viel Eigenverantwortung trauen wir jungen Leuten zu, wenn sie Partnerschaften eingehen? Im Umgang mit einander, mit körperlicher Nähe, mit Sexualität. Wie sehr trauen wir ihnen zu, dass sie selber gute, eigenständige Entscheidungen treffen können, die von Jesus begleitet sind, dass sie von Jesus gehalten sind? Wie sehr trauen wir einander zu, uns zu kleiden in einer guten Art und Weise, eigens Entscheidungen zu treffen, was wir anziehen wollen und was nicht und was angemessen ist und was nicht? Wie sehr trauen wir einander zu, mit Jesus gemeinsam eine gute, kluge und weise Entscheidung zu treffen in Bezug auf den Umgang mit Alkohol oder mit Partys oder allen möglichen anderen Dingen, mit denen wir im Alltag konfrontiert sind? Jesus traut dir zu, als ein von ihm befreites Kind kluge und gute Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Er gibt uns Richtlinien, er hilft uns dabei, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es Jesus' Aufgabe ist, uns darin zu begleiten. Wir dürfen in unserem Leben Eigenverantwortung übernehmen. Und dann werden wir Freiheit erleben. Wir wollen jetzt in eine Lobpreiszeit einsteigen gemeinsam. Die Band darf schon gerne nach vorne kommen. Und ich möchte euch herausfordern, diese Zeit zu nutzen für euch, darüber nachzudenken, wo ihr in eurem Leben vielleicht gebunden seid, unfrei seid. Nutzt diese Zeit, um diese Dinge bei Jesus abzugeben, neu frei zu werden, rauszukommen aus diesem Teufelskreislauf, in dem wir erkennen und bekennen, dass wir Dinge nicht im Griff haben, dass wir sie miteinander teilen, und dass wir dann mit Jesus gemeinsam eigenverantwortlich den nächsten Schritt gehen können. Wir werden ein Lied singen, da heißt es gleich: Niemand und nichts kommt dir je gleich. Herr, deine Güte ist so weit der Himmel reicht. Dunkel um Dunkel weicht deinem Licht, weicht deinem Namen, der das schwere Joch zerbricht. Das ist eine Zusage, die für dein Leben gilt. Dunkel um Dunkel, weich deinem Licht, weich deinem Namen, der das schwere Joch zerbricht. Egal, was du vielleicht an Süchten, an Gebundenheit in deinem Leben hast, Gott ist stärker und Gott kann diese Dinge aus deinem Leben mit dir gemeinsam rausnehmen. Er kann dich befreien und er möchte, dass du diese Freiheit von ihm geschenkt erlebst.